Auf der höchsten Erhebung Berlins, dem Teufelsberg, wartet ein einmaliger Blick über die Stadt. Aber vor allem auch der Blick hinter die Türen eines legendären Ortes, der aus etwa 7000 Tonnen Schutt entstanden ist, gewissermaßen aus den Trümmern des zerstörten Berlins. Für den amerikanischen und britischen Geheimdienst war der Teufelsberg ab den 70er Jahren der ideale Ort für Aufklärungsarbeiten und aus dieser Zeit stammen auch diese weißen Kuppeln, die wahrscheinlich viele schon mal gesehen haben. Josephine.
Wahrscheinlich habt ihr diese Kuppeln sogar schon in Filmen gesehen, in You Are Wanted zum Beispiel, oder Peter Fox hat sein Musikvideo Weiße Fahnen hier gedreht. Ihr selbst könnt natürlich auch euren kleinen Berlin-Film hier oben drehen. Fahrt einfach mit der S-Bahn bis zur Station Heerstraße oder Grunewald, dann lauft ihr eine halbe Stunde durch den Wald, den Berg hoch, 120 Meter. Es ist wirklich die höchste Erhebung Berlins. Man hat einen tollen Blick. Und neben der tollen Aussicht erwartet euch hier auch die größte Street-Art-Galerie Europas. Es gibt wirklich viel zu entdecken, Michael. Lass uns mal los.
Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast. Mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein können. Wenn ihr euch kurz vorstellt, was sind eure Aufgaben hier und wie geht's euch hier, diesen besonderen Räumen?
Ich bin Chris McLaren, ich bin Amerikaner, ich habe Soldat hier gedient, 73 bis 75, lange her. Und ich bin Tourguide, also wir machen die Führungen hier und ich erzähle alles, was ich darf. Gut, okay. Es gibt eine Sache, die immer noch geheim sind, ja. Aber ich erzähle alles, was ich darf.
Auf die geheimen Sachen, da haben wir es ein bisschen abgesehen, aber auch natürlich nur, was geht, aber das interessiert uns natürlich sehr. Und du, Nora, was sind deine Aufgaben hier?
Ja, genau, mein Name ist Nora Richter und bin grundsätzlich Tourguide generell in Berlin und hier eben auch, aber vor allem Tourguide für Street Art tatsächlich.
Wir sind sehr gespannt, was wir sehen und freuen uns hier auf dem Rundgang. Toll, dass wir das machen können. Dankeschön.
Gern, aber gern.
Nicht so schlecht,
Tür.
Ne? Ja, ja.
Auf jeden Fall. Wow, so cool.
Danke sehr.
Hallo, ja schön, schön Sie zu treffen. Danke. Ja.
Hi. Also wir sind in meinem Büro, mein ehemaliger Büro. Mein Arbeitstisch stand da und ich habe meine elektrische Schreibmaschine da reingesteckt. Also oben waren die Leute, die tatsächlich abgehört haben. Weil man muss vorstellen, also das große Problem war, draußen in Ostdeutschland gab es fast 500.000 Warschauer Pakt-Truppen. Die haben Rundfunk benutzt und wir konnten Rundfunk abhören. Ergo, für das Sammeln von Informationen über diese Truppen auf diese Art war der Teufelsberg eigentlich der wichtigste Sammelpunkt auf dem ganzen Planet, weil wir 110 Meilen innerhalb des Warschau-Paktes waren. Gut, und oben haben die Leute tatsächlich also abgehört. Und was sie für wichtig gehalten haben, haben sie abgeschrieben. Wir haben hier unten die Abschriften bekommen. Und es war unsere Aufgabe, also festzustellen, wer ist das überhaupt? Und was machen sie? Man kann sich vorstellen, bei Manöver, die Truppen sind schon im Felde. Sie brauchen sich nur umzudrehen und nach Berlin zu kommen. Deswegen war es so wichtig, also das alles abzuhören, um festzustellen, wer ist das, was machen sie.
Als du hier in deinem Büro saßt, gibt es Situationen, an die du dich besonders zurückerinnerst?
Es gibt zwei Sachen. Es gab eigentlich einen Krieg in Israel und wir waren tatsächlich auf High Alert. Weil Präsident Nixon hat Munition und so weiter nach Israel geschickt und die Welt, also das Militär war überall hellwach, falls etwas passierte. Das andere war August 11.1984. Sollte Präsident Reagan in Washington seine wöchentliche Rundfunkrede halten. Sprach der Nation an, jede Woche. Er war nicht auf Sendung, er hatte sein Mikrofon an, erlaubte sich einen Witz, sowas wie, ich habe eben ein Gesetz unterschrieben, die Sowjetunion wird für immer verbannt und die Bomben fallen innerhalb der nächsten 5 Minuten. Und, ja, eben, also im Kalten Krieg, also Wunschdenken mit Freunden, okay, im Saal, na schön. Aber die Sowjets haben davon gehört. Und plötzlich gab es 100-mal so viel Militärrundverkehr hier wie gewöhnlich. Wir haben Washington Bescheid gegeben, sofort, Washington, hier läuft was. Wir haben keine Ahnung, was es ist, aber hier läuft was. Washington könnte mit Moskau sprechen, ist okay, war nicht so gemein. Die Sowjets haben langsam ihre Streitkräfte nach ihren normalen Zustand versetzt.
Also das war wirklich eine sehr, sehr riskante Situation.
Genau. Aber wir waren hier, wir haben unseren Job gemacht.
Hattest du denn Angst, dass tatsächlich nochmal ein Krieg ausbrechen könnte?
Eigentlich nicht. Man muss im Klaren sein, also zu jener Zeit in Mitteleuropa, ich glaube, beide Seiten wollten Frieden, wollten also Ruhe hier haben. Gut, Mosambik, Kuba, das war anders. Aber hier in Mitteleuropa, also alles, also ruhig bleiben. Es gab immer die Möglichkeit, dass es explodieren würde. Und dafür haben wir natürlich trainiert. Aber richtig Angst hatten wir damals, glaube ich, nicht.
Kannst du denn so ein bisschen erzählen, was noch so hier passiert ist am Teufelsberg? Also es gab die Abhörstation der Amerikaner und der Briten. Habt ihr auch, wenn es langweilig war, Karten gespielt?
Es war nie langweilig.
Doch. Okay. Okay. Man sich vorstellen, also man hört 24 Stunden ab, jeden Tag. Und besonders am Sonntag war nicht viel los. Ja. Manchmal war es sehr, sehr langweilig.
Was habt ihr gemacht, um euch die Zeit zu vertreiben hier?
Das ist lange her. Ich kann mich nicht daran erinnern.
Genau. Wir können uns vorstellen, dass es sehr, sehr viele Situationen hier gab, die auch hier bleiben und hier im Verborgenen und in guter Erinnerung bleiben, hoffentlich.
Wie viele Leute haben denn hier gearbeitet auf dem Teufelsberg?
Auf dem Teufelsberg, also das weiß ich nicht genau, aber die Schätzungen sind etwa 700 über 24 Stunden.
Wow. Hattest du denn einen Lieblingssender damals?
Nee, man muss im Klaren sein. Nachrichtendienste, man bekommt nur die Information, die man braucht, um seine Arbeit zu machen. Alles andere brauchen sie nicht zu wissen. Was man nicht weiß, kann man nicht verkaufen, kann man nicht ausplappern, wenn man betrunken ist. Also eigentlich eine gute Regel. Also von der Technik hier habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich hatte andere Aufgaben.
Ja. Danke für diese Einblicke. Also aus so allererster Hand das zu hören, ist sehr, sehr beeindruckend. Und wir freuen uns das. Wir haben die Schulklasse im Hintergrund gehört. Keine Seltenheit. Ja, ja. Kommen viele Schülerinnen und Schüler hierher.
Natürlich ist das schön. Das ist gut.
Ja, um das weiterzugeben. Also auch an so junge Generationen. Ich finde das ganz, ganz beeindruckend. Ja. Das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, die Geschichte wirklich zu erleben und sie im Bewusstsein zu belassen. Wir sind an einem sehr, sehr spannenden Punkt angekommen, nämlich bei dem Gedanken darüber, das hätte hier auch alles ganz anders werden können und würde heute ganz anders aussehen. Denn es gab zum Teil krasse Pläne für den Teufelsberg, was hier alles passieren sollte. Welche waren das?
Also es gab eigentlich die Idee, das alles wurde verkauft an eine Investmentgruppe aus Westdeutschland. Und sie hatte die gute Idee, also eine große Gated Community hier oben zu haben. Ja. Luxus Hotel, Luxus Loft, Swimmingpool, Sauna, für sehr gut betuchte Leute.
Man kennt die Idee, genau.
Und die Finanzkrise von 2008 kam, hat es alles zunichte gemacht. Sie hatten schon angefangen zu bauen. Also vorgesehen war eigentlich also Glaswände hier. Und es ist nicht dazu gekommen, weil also es gab finanzielle Probleme. Danach war die Maharishi Friedensstiftung,
Waren das nicht Pläne von David Lynch?
So ist es. Gut so. Sie wollten eine Friedensuniversität hier aufbauen, aber es ist nicht dazu gekommen. Und es gab andere Ideen, was man machen könnte. Die Eigentümer sind immer noch die Eigentümer von damals, aber wir dürfen das also nicht viel ändern.
Ein paar Meter von uns steht eigentlich eine fertige Musterwohnung, die man sich auch im Museum angucken kann mittlerweile.
Ja, gut, okay, so. Also jetzt in erbärmlichsten Zustand, aber damals mit Parkettboden und Aussichten über Berlin und tolle Sachen für viel Geld, aber tolle Sachen. Und man sieht hier, das wäre eine Wohnung gewesen. Also wir haben Wand da und Wand da. Wie es genau aussehen sollte, weiß ich nicht. Die Pläne habe ich nicht gesehen. Aber
ehrlich gesagt bin ich froh, dass wir jetzt auch hier Zugang haben.
Zum Teil, weil sonst würden wir nicht hier sein. Sonst werden die
so haben alle was davon. Also so wie es gekommen ist, das ist natürlich jetzt nicht für wenige, sondern das ist jetzt einfach für alle.
Für ganz Berlin im Grunde genommen. Gut, weil jeder kann hierher kommen und das alles angucken. Ich freue mich darüber, weil die Leute sollen das machen. Weil die Geschichte ist interessant hier. Also unsere Kunst ist eigentlich interessant. Und die Aussichten von oben sind toll. Ja. Also für einen Ausflug in Berlin, also Familie und so weiter, ein toller Ort.
Ja. Und für die Kunst haben wir Nora da, mit der wir total gerne genau darüber mal sprechen. Nora, komm mal ran. Genau, also ihr kennt euch ja gut. Ja, wir sind gerade direkt bei dem Thema Kunst gelandet und wir haben uns, ich sag mal, darauf geeinigt, in Anführungsstrichen, dass so wie alles gekommen ist, mit allen Plänen, die es für den Teufelsberg gab, wir jetzt in der glücklichen Situation sind, dass wir alle was davon haben. Wann ist das passiert? Also wann sind die ersten Kunstwerke hier entstanden? Wann haben Künstler diesen Ort für sich entdeckt?
Ja, im Endeffekt ist das in den 90er Jahren passiert, Anfang der 90er Jahre, und zwar als das dann hier alles keine Abhörstation mehr war. Es war dann im Endeffekt ein Stück weit ein Lost Place, könnte man sagen, und so würde man das heute nennen. Und das ist dann natürlich besonders interessant für Menschen, die vielleicht einen alternativen Lebensstil leben wollen. Es ist ja eine typische Zeit, wo das in Berlin viel passiert ist, dass Menschen halt in Gebäude gegangen sind, die dann leer gestanden haben, auch aufgrund dessen, weil die Mauer eben gefallen ist. Und das ist hier eben auch passiert. Menschen sind hier hingekommen, vielleicht mit ihrem Zelt und sowas und haben hier auch versucht zu leben, sich eine kleine Oase zu erschaffen. Und das ist dann tatsächlich auch der Fall gewesen für viele KünstlerInnen. Und der Ort war hier natürlich super inspirierend für viele Menschen, um hier Kunst zu machen.
Das glaube ich, dass manchmal oder vielleicht gerade deswegen, gerade weil hier alles das passiert ist, was passiert ist, dass es genau deswegen so ein interessanter Ort ist. Und das ist ja auch das, was es heute auf uns noch auswirkt. Diese leichte Mystik und alles, was so dazugehört, das ist natürlich ultra inspirierend auch.
Ja, auf jeden Fall, genau. Und im Endeffekt, das ist auch eine Sache, die man nicht vergessen darf, Kunst ist ja auch performativ, ne? Also es verändert sich immer, gerade Street Art, und dieser Ort verändert sich auch immer. Das heißt, es ist nicht nur die Natur, die Mystik, die hier um den Ort eben herrscht, sondern auch der Berg an sich könnte ein Symbol sein für Street Art auch an dieser Stelle. Beides verändert sich, beides ist nie immer da, beides ist immer vergänglich, und das kann man hier ganz gut sehen, und das ist natürlich auch inspirierend auf jeden Fall.
Gerade weil alles so vergänglich ist, also gibt es denn noch irgendwo Murals, die tatsächlich aus den 90er Jahren sind?
Es gibt auf jeden Fall einige Werke, die da sind, aber die sind eher an Orten, würde ich sagen, die nicht so zugänglich sind in dem Sinne. Ja, also nicht für die BesucherInnen.
Genau. Also, aber ihr kommt da schon rein, oder beziehungsweise es gibt quasi Zugänge, aber vielleicht auch nicht sicher genug einfach.
Genau, momentan sind die leider noch nicht sicher genug. Daran wird auch momentan gearbeitet, aber vielleicht in der Zukunft kann man dann wieder Zugang haben, aber momentan ist das einfach aus den Sicherheitsgründen nicht möglich, dahin zu kommen. Genau.
Welche KünstlerInnen können wir denn nennen, die hier waren? Also auch die, die vielleicht dadurch eine ganz andere Bedeutung bekommen haben oder? Was können wir so für Namen nennen?
Naja, es ist grundsätzlich so, dass es schwierig ist zu sagen, ob jetzt seit den 90ern, welche KünstlerInnen seit den 90ern da sind, aber KünstlerInnen, die schon lange hier ihre Werke eben hingebracht haben, sind zum Beispiel Dan Kitchener, genau.
Hast du denn einen Lieblingskünstler hier?
Es ist natürlich schwer, sich dort festzulegen tatsächlich, aber ja, ich habe auf jeden Fall einige Werke, und eins ist hier auch relativ nah dran, was ich auch sehr gerne mag, genau.
Willst du was sagen dazu?
Ja, in dem Fall ist es ein Werk von Alanis Art. Und Alanis Art ist eben ein Künstler, der eine Zeit lang in Berlin gelebt hat, mittlerweile aber, ja, ich würde mal sagen, immer überall auf der Welt eben rumreist, mal hier und mal dort ist, und der sich ganz stark dafür einsetzt, dass es eben keine Kriege mehr geben soll, und er sich auch ganz stark dafür einsetzt, zu zeigen, wer hat die Macht und wer nicht sozusagen, und das immer wieder in seinen Werken versucht zu zeigen. Ja.
Fuck your borders, oder?
Ja, fuck your borders.
Mal, können wir das Mural vielleicht noch kurz, das Werk kurz beschreiben für alle, die hier nicht sehen?
Also die nicht zugucken?
Die nicht zugucken, genau, gibt es ja auch.
Ja, das ist tatsächlich so, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, David gegen Goliath, das Werk, wenn man sich das anguckt. Man sieht dort ein Kind, wahrscheinlich einen kleinen Jungen, der eben mit einer Steinschleuder quasi ein Herz eben versucht, über einen Zaun mit ganz viel Absperrung und so weiter drüber zu werfen. Und ja, man sieht tatsächlich, okay, in dem Fall ist hier ein kleiner Junge, der versucht irgendwie sich zu wehren wahrscheinlich gegen eine größere Macht in diesem Fall, und aber nicht so viele Waffen hat tatsächlich. Aber er wirft eben nicht so einen Stein, was man normalerweise mit der Steinschleuder eben bedenken würde, sondern tatsächlich hat er dort ein Herz. Also ist auch nochmal ein ganz interessanter Gedanke. Und ja, das ist eigentlich so, wie man das Werk beschreiben kann. Und dann steht da eben schon Fuck Your Borders groß drauf tatsächlich. Wenn man auf die Instagram-Seite von Alanis Art geht, dann sieht man auch, dass es nicht nur um Fuck Your Borders geht, sondern auch noch um viele andere Dinge, die er eben nicht gut findet und gegen die er sich einsetzt tatsächlich, ja.
Du stehst ja auch so ein bisschen dafür, dass du auch unbekanntere Murals und kleinere Sachen, die man leicht übersieht, den Leuten so ein bisschen nahe bringst. Könntest du uns da vielleicht auch einen Tipp geben, wo wir hingucken müssen?
Hier, ich meine, jetzt gerade kann man natürlich da hoch einfach mal gucken und sich die Fernseher dort anschauen, ne? Das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber ansonsten gibt es auch ganz viele kleine Sachen, zum Beispiel Berger Haar Elephant oder Aged Elephant sozusagen, ne? Das ist auch ein Künstler, der unten seine kleinen Elefanten angebracht hat. Dahinter steckt auch eine ganz spannende Geschichte. Also, und viele Platten sind überall angebracht. Ne?
Jetzt warte mal langsam. Also erstmal hier so auf den Fernsehern. Also auf einem sieht man ein Bild, es ist gelb mit einer schwarzen Person drauf, mit einem großen, vielen Haaren, Afro-Hairstyle, würde ich sagen. Und dann die Elefanten. Da hättest du gesagt, die haben eine Geschichte.
Ja, tatsächlich. Also hinter diesen Elefanten, das sind so eben ganz kleine Elefanten, die überall angebracht sind. Normalerweise, wenn sie ganz frisch angebracht worden sind, dann hat man eben keinen größeren und eben noch ganz kleine. Die sind dann nur mit Patafix angebracht. Da muss man schnell sein, weil die Leute wollen natürlich diese kleinen auch haben. Wenn es nur mit Patafix angebracht ist, zeigt es meistens, dass man sie mitnehmen darf. Und dahinter steckt ein Ehepaar, die tatsächlich gemeinsam eben Kunst machen. Einer von den beiden ist an ALS erkrankt und sie sind früher sehr gerne gereist. Mittlerweile geht es eben nicht mehr aufgrund der Krankheit, die leider immer noch nicht heilbar ist. Natürlich eine Krankheit, die seit der Ice Bucket Challenge ein bisschen bekannter geworden ist, aber sie wollen mehr Bekanntheit erschaffen tatsächlich. Und deswegen machen sie diese Elefanten, bringen sie an, und die Elefanten, die man mitnehmen darf, die soll man dann auf seine Reisen mitnehmen, also wenn man das findet, und dann auf der Reise ein Foto davon machen und dieses Foto dann tatsächlich eben an die beiden KünstlerInnen schicken, und die beiden freuen sich dann, dass die anderen Leute an sie denken.
Oh, schöne Idee.
Das gefällt dir. Ja.
Wo, weißt du denn zufällig, wo die Elefanten schon überall hingereist sind?
An viele Orte, also in Südamerika zum Beispiel, aber auch in Deutschland ganz viel rumgereist. Da kann man ganz einfach auf dem Instagram-Account nachschauen und dann sieht man das tatsächlich, wo die Menschen die alle mitbringen. Es gibt auch Leute, habe ich gerade gestern wieder gesehen, die tatsächlich seit Jahren diesen Elefanten schon auf Reisen mithaben.
Das finde ich ja auch die andere tolle Idee hier an dem Teufelsberg, dass hier Menschen aus allen Kulturen und allen Ecken der Welt zusammenkommen, und das sieht man auch in den Murals. Kannst du da noch so ein bisschen was dazu erzählen, wie hier der Austausch funktioniert, wie ihr die Artists vielleicht auch findet oder entdeckt? Und
ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das hat sich ja alles ziemlich doll gewandelt. Früher sind die Menschen eben hier einfach hochgekommen sozusagen. Mittlerweile kann man sich da ganz einfach anmelden. Also man sieht das vor allem auf Instagram oder auf den sozialen Medien generell. Dort kann man eben schon ganz schnell finden, wo man sich dann hinwenden muss, und dann kann man sich hier bewerben und dann kann man hier tatsächlich gucken, ob man dann hier sein Werk anbringen kann. Also es hängt ganz viel damit zusammen, ob es dann gerade reinpasst, ob vielleicht die KünstlerInnen eine Vorstellung haben, die dann in dem Moment auch zu dem Berg passt, zu den freien Wänden passt und so weiter. Es hängt auch natürlich damit zusammen, wie gut sind die Kunstwerke und so weiter, und eben auch, ob es zeitlich passt. Ne? Die Menschen, die hier arbeiten, müssen auch schauen, ob sie in dem Moment dann Zeit haben.
Ja. Also es verändert sich eigentlich alles ständig.
Was ja auch schön ist, weil das lädt ja immer wieder hier hoch ein. Oder natürlich auch, und das wollen wir gerne auch noch machen zum Abschluss, diesen unfassbaren Ausblick hier mal zu genießen und vielleicht auch in diesem Zusammenhang mal so kurz zu überlegen, vielleicht habt ihr einen Gedanken, vielleicht habt ihr einen Wunsch, was ihr euch so vorstellt oder wünscht, was aus Orten wie diesem hier werden oder vielleicht auch bleiben soll. Das würde uns noch extrem interessieren, und dafür wechseln wir aber nochmal den Platz. Erstmal vielen, vielen Dank dir, also für jetzt und natürlich auch für die Arbeit, die du sonst machst, nämlich den Menschen die Kunst so nahe zu bringen. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Danke sehr.
Gerne, aber ich mache es auch sehr gerne. Also für mich ist das auch eine schöne Sache.
Bei Wind und Wetter geht es noch einige Stufen über die Außentreppe nach oben, direkt unter die Kuppel, und das ist wirklich ein lohnenswertes Abenteuer.
Also wir sind jetzt hier oben auf der Kuppel, auf dem Teufelsberg, und wir reisen ein bisschen zurück in die Zeit, in die Zeit des Warschauer Pakts. Ja. Chris, kannst du für unsere jüngeren Hörerinnen vielleicht kurz erklären, was das genau ist, der Warschauer Pakt?
Ja, also man muss wissen, Europa war geteilt, einmal im Westen und Osten, und im Westen hatten wir NATO, also Militärallianz, und im Osten war es Warschauer Pakt. Warschauer Pakt war Sowjetunion und osteuropäische, also Länder. Gut, also zwei bewaffnete Pakten im Grunde genommen, gut, die hier in Berlin sich getroffen haben. Wenn man guckt zum Beispiel, wenn das Wetter klar ist, sieht man Potsdam. Und Potsdam war da, war Feindesland, war die andere Seite. Und in Potsdam befanden sich die Hauptquartiere von einer ganzen sowjetischen, einer ganzen ostdeutschen Division. Also 20.000 Mann mit Panzer und Artillerie und Raketen. Und wir konnten ganz rum abhören.
Also genau der Mittelpunkt.
Könnte man sagen. Natürlich, die Sowjets haben genau dasselbe gemacht. Von den Brocken in Sachsen-Anhalt haben sie abgehört und haben wir abgehört. Vielleicht ein friedenserhaltender Maßnahme. Vielleicht hat es dazu geholfen. Das ist nicht nur meine Idee. Also Markus Wolf, also von den Geheimdiensten in Ostberlin, meinte, seine Leute haben dazu beigetragen, den Frieden zu erhalten. Weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass wir immer noch hier sind.
Also ich finde, es ist ja auch heute noch so, wenn man sich zuhört, dann kann man den Frieden erhalten.
Überall in der Welt wird das gemacht. Es ist eigentlich eine gute Sache im Sinne von, wenn jemand also mir etwas verspricht, das ist gut und schön, aber die Deutschen haben diesen tollen Ausdruck, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Gut, und wenn man richtig hört, also abhört, dass was er oder sie gesagt hatte, eigentlich stimmt, das ist irgendwie beruhigend.
Jetzt würde ich gerne noch genau wissen, weil wir stehen ja auch hier genau an dieser Stelle, ja, im Mittelpunkt der Kuppel. Mhm. Wie sah das denn damals aus? Wie habt ihr genau abgehört?
Okay, hier drin, also hier in Kuppel, gab es eigentlich also einen Rahmen und die Antennen waren eigentlich darauf montiert. Und per Knopfdruck unten konnte man das 360 Grad drehen, weil wir 360 Grad abhören müssen. Lange, lange ist es her.
Hm? Und noch heute hat es ja einen ganz komischen Klang, wenn wir jetzt hier mehr in die Mitte gehen.
Die Akustik ist natürlich ein Nebelsache.
Weiß nicht, ob man das hört.
Ja, gut, aber man hört also ganz schön. Und das andere merkt man, die Dreiecken haben andere Dimensionen. Die sind nicht alle gleich.
Interessant. So. Und heute sieht man hier auch Cutout-Art.
Ja, also sehr viel Kunst.
Sehr viel Kunst. Das ist eine sehr schöne Überleitung. Vielleicht holen wir hier Nora wieder ans Mikrofon, die uns so ein bisschen was zur Kunst erzählen kann.
Schön.
Vielen Dank, Chris.
Aber gern.
Wer aufmerksam hier übers Gelände läuft, der wird feststellen, es ist eigentlich so ein Ort der kleinen und auch größeren Botschaften. Also egal, ob hier unten auf dem Fußboden das Love Never Dies natürlich oder ganz, ganz groß und nicht zu übersehen Freiheit Berlin. Was hat es damit noch auf sich? Kannst du uns dazu noch was sagen?
Ja, das Freiheit Berlin ist tatsächlich ein Projekt, was schon einige Jahre alt ist. Das stand mal vor dem Hauptbahnhof für eine Zeit lang und dort ging es eben um den Fall der Mauer. Die Mauer ist so lange gefallen, wie sie eben auch gestanden hat. Damals haben andere KünstlerInnen diese Buchstaben gestaltet und jetzt hier steht es eben auf dem Teufelsberg auf dieser Plattform und da kann man dann auch, wenn man die Street-Art-Touren hier hat, hingehen tatsächlich und neue KünstlerInnen haben, die dann jetzt wieder neu gestaltet.
Dieser Ort, dieser Platz, du bist jetzt natürlich öfter hier als wir als Besuchende zum Beispiel. Ist er für dich sehr gut? Ist er perfekt? Oder hast du so Wünsche für diesen Ort?
Ja, für mich persönlich hat dieser Ort ja auch eine besondere Bedeutung. Ich bin hier groß geworden in der Gegend und war hier auch eben als Jugendliche unterwegs in der Nähe viel. Und ich wünsche mir natürlich für die Zukunft einfach, dass es weiterhin ein Ort bleibt, wo KünstlerInnen, die vielleicht dabei sind, gerade neu ihre Kunst zu entdecken und vielleicht aber auch schon einen Schritt weiter sind, weiter hier die Möglichkeit haben, ihre Werke eben anzubringen, weiter die Möglichkeit haben, hier Unterstützung zu erfahren oder vielleicht in Zukunft noch mehr Unterstützung sogar bekommen. Ja, das ist eigentlich, was ich mir persönlich hier wünsche, dass es weiterhin ein Ort bleibt, der auch zugänglich ist für die meisten Menschen sozusagen, die hier eben hinkommen wollen. Und das sind so die Ideen für die Zukunft, ja.
Das klingt schön. Vielen, vielen Dank an dich.
Ja, danke, dass wir heute hier sein durften und das alles machen konnten.
Cool. Wirklich spannende Einblicke. Vielen tausend Dank. Und ja, für den Besuch in deinem Büro.
Ja, der Teufelsberg ist was Besonderes. Es ist eine Ruine, aber irgendwie liegt ein bisschen Zauber auf diesem Berg.
Ein kleines Eintrittsgeld übrigens, das Besucherinnen und Besucher hier bezahlen. Wir alle tragen damit zum Erhalt solcher wertvollen Orte bei, wie dem Teufelsberg in Berlin. Und diese Episode findet ihr auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Alle Links in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Deezer. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.